Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hallo, hier sind Annetta Politi
und Kemal Goga.
Hand aufs Herz, rote Ampel, bleiben wir selbstverständlich alle stehen.
Mhm.
Das ist so. Und wenn keiner guckt und wir Fußgänger sind, bleiben wir auch stehen.
Aufstehen.
Ja, weil wir ja nicht wissen, ob irgendwo mal eine Zählung gemacht wird. Hier vom ADAC zum Beispiel, der hat sowas gemacht, Jens Grotegut aus dem SWR 3 Morningshow-Team.
Und zwar an 4 vielbefahrenen Kreuzungen in Köln. Da haben sie Strichliste geführt, wer denn so alles bei Rot drüber geht oder auch fährt, 4 Stunden lang.
Mhm.
Und ich sag mal so, da können sich jetzt einige freuen, dass die nicht vom Ordnungsamt waren, sonst wären knapp 25.000 Euro an Bußgeldern fällig.
In 4 Stunden?
Ja.
Boah. Ui.
Was glaubt ihr, wer ist denn in der Unruhmlichtstatistik ganz vorne? Fußgänger, Leute auf dem Rad, im Auto oder auf dem E-Scooter?
Auto glaube ich nicht.
Radfahrer. Ich sag Radfahrer.
Ich sag Fußgänger, weil die sind glaube ich eher so nach dem Motto, mich sieht keiner so schnell.
8,3%, also etwa jeder 12. Fußgänger ist bei Rot rüber. Ich hätte mir gedacht, das wären vielleicht sogar mehr. Okay. Dann kommen aber schon die E-Scooter.
Echt?
Ja, da sind knapp 6% über Rot.
Oh.
Dann?
Radfahrer.
Ja, genau. Dann die Radfahrer. Knapp 5% und bei den Autos waren es immerhin noch 1,6%.
What?
Also bei Rot rüber sind.
In 4 Stunden?
In 4 Stunden.
Oh.
Ganz spannend ist, man konnte sogar eine Art Regel aufstellen. Je länger eine Ampel rot ist, desto häufiger wird sie ignoriert. Und neben diesen eben angesprochenen 25.000 Euro Bußgeld hätte es in diesen 4 Stunden an 4 Kreuzungen 37 Fahrverbote und 246 Punkte in Flensburg gegeben.
Warte. In nur 4 Stunden an 4 Kreuzungen. Was machen wir denn jetzt mit der Statistik, Jens?
Na, also der ADAC sagt, es bräuchte mehr Ampelblitzer und gezielte Ampelpolizeikontrollen, auch weil es ja deswegen immer wieder schwere Unfälle gibt. Und man sollte sich die Ampeln, an denen Leute besonders oft bei Rot rüber sind, auch nochmal angucken, ob die auch wirklich sinnvoll programmiert ist. Also ob der die Schuld sozusagen nicht bei uns ist, sondern bei der Ampel.
Es ist aber echt manchmal so, da stehst du dann da gefühlt 3 Minuten, es kommt kein Auto weit und breit und es ist rot. Es ist rot, es ist rot, es ist rot. Irgendwann wird es dann grün. Ich glaube, da sollte mal wirklich mal ein Programmierer ran.
Ja, vor allen Dingen, weil es halt gefährlich ist. Du weißt dann halt nicht, ist die Ampel gerade kaputt oder was ist da los? Insofern, die schürt dann eher Verunsicherung. Vielleicht tatsächlich einfach nochmal nachchecken, wenn natürlich Personal da ist, um sowas zu machen. Es scheint das Jahr der Reisebüros zu werden. Also so ein bisschen das Comeback der Reisebüros. Ja, während gerade viele von uns mit Frühbucherrabatten im Januar ihren Sommerurlaub buchen, sagt der Deutsche Reiseverband, hey, es gehen wieder mehr Leute ins Reisebüro.
Und zwar ganz egal, welche Altersklassen. Das sagt Ralf Hieke vom Deutschen Reiseverband.
Warum gehen denn Leute ins Reisebüro und buchen den Urlaub? Also nicht gemütlich vom Sofa aus.
Gemütlich ist, glaube ich, das Thema. Wenn das Spaß macht, wunderbar. Aber häufig, und das wird jeder kennen, der eine Reise recherchiert, ist es ja auch sehr zeitintensiv. Das heißt, man braucht viele Stunden. Man liest Bewertungen quer, bis die Bewertung dann quer gelesen ist, ist das Angebot wieder weg. Dann weiß man nicht, ob der Anbieter seriös ist, ob die Region wirklich das Beste ist. Also es gibt so viele Fragen, die so viel Zeit kosten. Und das alles wird im Reisebüro natürlich durch die entsprechende Expertise abgedeckt. Das heißt, es geht deutlich schneller und man hat einen sehr verlässlichen Rat für den eigenen Urlaub.
Und das hat nichts mit dem Alter zu tun, dass man eben nicht online sucht, sondern ins Reisebüro geht.
Wir haben wirklich auch Leute, die dann so mit dem ersten Ferienjob das Geld verdienen und mit der ersten Freundin oder mit dem ersten Freund so den ersten gemeinsamen Urlaub und so. Und das Geld ist hart erspart und die suchen echt Sicherheit. Deswegen kommen die auch ins Büro und fragen dann auch, und das ist halt auch gut, wenn die jemandem in die Augen schauen können und fragen so, können Sie mir sagen, ist das wirklich in Ordnung? Wenn man denen sagt, ja, ist wirklich in Ordnung, dann sind die auch happy und gut zufrieden und fahren nicht so nervös los. Ne? Und andererseits gibt es natürlich so die junge Generation, wie man sich die so vorstellt, die halt schnell über eine App sich irgendwas einbucht und das ist auch total okay. Also ich finde, man kann nicht so jung-alt trennen, sondern eher so sicherheitsdenkend und vielleicht die einfach ein bisschen offener und leichtfertiger mit Medien umgehen.
Mhm. Sagt Ralf Hicke vom Deutschen Reiseverband, was ich ganz spannend fand, war auch der Zeitfaktor, ne? Dass viele einfach sagen, ja, ich will mir Zeit sparen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es so, ich gucke mir das alles an, also habe schon Zeit investiert, dann gehe ich ins Reisebüro, dann sagen die, machen sie das und das und dann gucke ich es mir nochmal an. Also die Tipps, die sie bekommen haben. Ich
glaub, dann hast du aber viel Zeit, du.
Ich glaube, ich muss da echt nochmal ein bisschen an meinem Zeitmanagement arbeiten.
Wir sind mittendrin in der Award-Season. Preisverleihungen stehen an und es gibt ja immer wieder mal Fails. Wir erinnern uns unter anderem an diesen hier.
Ich nehme diesen Preis nicht an.
Marcel Reich-Ranitzky damals beim Deutschen Fernsehpreis.
Ja, sind wir mal ehrlich, es ist einfach das Schönste bei diesen Preisverleihungen. Die Fails. Er hat es aber trotzdem in keine Hall of Fail geschafft. Im Gegensatz zu einem anderen Fail-Klassiker, Sascha Kaup aus dem SWR3 Morning Show Team, Will Smith gegen Chris Rock.
Das war bei den Oscars vor genau 3 Jahren.
Oh, wow!
Da hat er ihm richtig eine runtergehauen, weil Chris Rock einen Gag über Wills Frau gemacht hat. Später hat sich Will Smith entschuldigt, aber er wurde trotzdem von der Academy verbannt und darf 10 Jahre lang keine Oscar-Verleihung mehr besuchen.
Kanye vs. Taylor.
Einer der größten Skandale in der Popmusik. Bei den MTV Video Music Awards 2009 wird Taylor Swift ausgezeichnet. Aber während ihrer Dankesrede kommt Kanye West auf die Bühne und unterbricht Taylor.
I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
Er sagt, Beyoncé hätte eines der besten Videos aller Zeiten gemacht. Taylor ist schockiert, das Publikum auch größtenteils. Und dieser Streit zwischen Taylor und Kanye, der geht über Jahre. Der wird in Songs verarbeitet. Es gibt geleakte Telefonate zwischen den beiden. Es gibt Entschuldigungen, die dann auch wieder zurückgezogen werden. Und die beiden Stars sprechen bis heute nicht miteinander.
La La Land oder Moonlight?
Es ist der große Moment bei den Oscars 2017. Bester Film. Die Hollywood-Legenden Warren Beatty und Faye Dunaway öffnen den Umschlag und sind kurz irritiert. Und dann verkünden sie, the Oscar goes to La La Land. Ja, die Crew freut sich, liegt sich in den Armen, stürmt auf die Bühne. Aber dann kommt ein Offizieller von der Academy und sagt ins Mikrofon, wartet, da gab's einen Fehler.
I'm sorry, no, there's a mistake. Moonlight, you guys won best picture.
Moonlight, ihr habt gewonnen. Grund für diese Panne war ein falscher Umschlag. Statt bester Film stand in diesem Umschlag die beste Hauptdarstellerin. Und dieser Oscar, der ging an Emma Stone in La La Land.
Wer demnächst wieder am Lieblingsstorchennest seines Vertrauens vorbeifährt, vielleicht doch nochmal reingucken, ob da schon Bewegung ist. Davon hatten wir es ja heute Morgen hier bei uns in der Morningshow und daraufhin über die 07221. Viele Reaktionen auch aus Ottersheim von Heike. Die sagt, hey, auch wir hier, ich bin Erzieherin in unserem Kindergarten, haben unser Lieblingsstorchennest. Ich schaue da auch gleich rein, ob bei uns was los ist, ob unsere Störche auch schon da sind.
In Bensheim an der Bergstraße, da stehen sie am Berliner Ring auf der Straßenlaterne, schreibt uns zum Beispiel Peter.
In Friedrichshafen, da haben wir auch noch was Schönes gekriegt, letzte Woche im Wertstoffhof in Weierberg. Und da ist, ich glaube, die sind wirklich in Massen zurückgeflogen und haben da echt Pause gemacht. Das sind so viele.
Also locker 20 Störche, die uns hier auf dem Foto zu sehen sind, die uns Snoopy zugeschickt hat. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Bilder von euren Störchen und so, ne? Dann schickt sie uns gerne. Aber jetzt nicht hoch auf den Laternenmast klettern und
Fotoclips.
Nur wenn ihr habt. 07221 2011.
Ein ganz cooles, ich fahre nämlich gerade nach Stuttgart und da jedes Mal gucke ich bei Bingen an der A61 ist oben auf so einem Mast von den Stromleitungen. Mhm. Da gibt es einen, der ist oben flach und da brütet jedes Jahr ein Störchenpaar. Und das finde ich cool, weil da freue ich mich jedes Mal, wenn ich vorbeifahre. Und dann gucke ich mal nachher, ob der schon da ist. Weil ich freue mich dann die Sekunden, freue ich mich jedes Mal.
Ja, das ist immer ein Schmunzler. Danke dir dafür, du Liebe.
Ja, gern.
Hab gute Fahrt.
Tag.
Ja, tschüss.
Ja, danke. Tschüss.
Heute ist Silvester, haben wir das schon gesagt? Nee, haben wir noch nicht. Also nee. Zumindest in China. Die Menschen, die feiern da heute Abend ins Jahr der Schlange rein.
Und das Fest zum Jahreswechsel, das wird wirklich sehr ernst genommen. Ist so ein bisschen wie bei uns Weihnachten, Ostern und auch Neujahr zusammen. Millionen Menschen reisen dafür auch in die chinesische Heimat, weil das, wie gesagt, so ein traditionelles Familienfest ist.
Jacqueline Chen aus Stuttgart, die hat auch chinesische Wurzeln. Dürfen wir schon einen guten Rutsch wünschen?
Ja, kann man schon so sagen.
Okay, und wie sehen sonst die Vorbereitungen für dieses Fest aus? Also bei jetzt chinesischen Familien?
Ganz typischerweise zieht man sich entweder so traditionell an oder rot. Also es ist immer so entweder halt eben dieses Kleid, was man typischerweise kennt, also unsere Traditionskleidung. Für Männer eben diese Hose und so ein längeres Oberteil mit so bestimmten Stoff, wo dann öfter mal Muster wie Drachen drauf sind. Oder man zieht sich halt rot an, weil rot eben die Farbe für das Lebendige und Reichtum ist.
Und China ist ja natürlich auch bekannt für Feuerwerk. Gibt es dann bei euch auch so ähnlich wie beim Rest der Welt an Silvester auch so ein krasses Feuerwerk?
Ja, aber man hört schon eigentlich fast den ganzen Monat.
Und was sagt man? Was wünscht man sich?
Man kann dann eigentlich genau wie im Neujahr sagen, Xin Yan Kuai Le, also frohes neues Jahr.
Xin Yan Kuai Le.
Ja, das war sehr gut. Was ich euch empfehlen kann, ist das, was Jüngere zu den Älteren sagen, um Geld zu bekommen. Gong Xi Fa Cai.
Gong Xi Fa Cai.
Bom Bao Na Lai.
Bom Bao Na Lai.
Das heißt einfach so, schönes neues Jahr und jetzt bitte die rote Tasche. Also den Umschlag mit dem Geld, bitte.
SWR 3, die Tierdogs.
Was hat er dann?
Mit Dr. Hart.
Ein Arzt der Leidenschaft.
Und Dr. Zart.
Nicht so fest.
So, was haben wir dann?
Es ist ein Krebs.
Aha, und was hat er dann?
Er kann sprechen.
Wie?
Na, sagen Sie ihm doch mal, dass er laut machen soll.
Eine gute Idee. Herr, du Zippel, Mama laut.
Es ist genau.
Mama leise.
Es ist genau.
Der kann doch wirklich sprechen.
Sag ich doch.
Das ist aber äußerst ungewöhnlich für Krebse.
Ach, was Sie nicht sagen.
Der hat bestimmt Fleischknepp gefressen und dadurch die Fähigkeit entwickelt zu sprechen. Deshalb verneigt euch vor dieser fantastischen Speise, die in der Lage ist, solche Wunder zu vollbringen. Lob sei dir, oh Fleischknopp.
Okay, ja.
Es ist genau...
Triops.
Hä?
Das hier ist ein Triops. Eine Gattung innerhalb der Kiemenflusskrebse. Es gibt sie seit mehr als 200 Millionen Jahren. Ihre Eier können jahrelang im Trockenen überdauern. Sie schlüpfen, wenn sie wieder mit Wasser in Kontakt kommen.
Ah ja, stimmt. Das waren Eier aus so einem Heft.
Es ist genau 12.58 Uhr.
Aber warum kann er sprechen?
Na, das hier ist ein Urzeitkrebs.
Ah.
Ein Urzeitkrebs. Halt ich's aus.
Es ist genau... 12.59 Uhr.
Sehr gut. Und gleich schlagt's 13. Da kommt die Rechnung.
Bald wieder.
Was hat er dann?
Wie geht es der deutschen Bahnrad-Nationalmannschaft? Da guck mal drauf. Die hatten ja auf Mallorca einen schweren Unfall. Da waren sie verwickelt. Da hoffen wir heute auf weitere Einzelheiten. Ihr habt's mitbekommen. Ein Teil des Teams ist von einem Auto angefahren und zum Teil schwer verletzt worden. Manuela Ried aus dem SWR 3 Aktuell-Team. Was wissen wir denn bisher über diesen Unfall?
In diesem Unfall in der Nähe des Flughafens von Palma, da waren 6 Sportler der Ausdauer Nationalmannschaft verwickelt, darunter auch Benjamin Boos, der in Singen in Baden-Württemberg geboren ist, und auch Moritz Augenstein, der aus Pforzheim ist. Sie haben dort trainiert und sich auf die Bahnrad-EM vorbereitet, die im Februar in Belgien ist. In der Nähe des Flughafens ist auch das Quartier des Teams. Und als das auf der Straße mit dem Rad unterwegs war, als Gruppe, ist ein 89 Jahre alter Autofahrer frontal in das Team reingefahren. Er soll die Radsportler übersehen haben, er sei abgelenkt gewesen. Laut Medienberichten ist er negativ auf Alkohol und Drogen getestet worden. Von den Athleten ist niemand lebensgefährlich verletzt worden, aber eine Sprecherin des Deutschen Radsportverbandes, die spricht von vielen Frakturen und das bedeutet bei einigen eine lange Wettkampfpause.
So, jetzt sind die Radprofis ja immer wieder in Unfälle verwickelt, weil sie eben ja auf der Straße trainieren und die können ja nicht extra dafür abgesperrt werden.
Erst in der vergangenen Woche ist eine italienische Nachwuchsradsportlerin bei einem Unfall gestorben. Sie war bei Trient unterwegs und ist dort von einem Auto frontal erfasst worden. Der deutsche Radprofi John Degen ist im Januar 2016 beim Training in Spanien von einem Van erfasst worden. Danach hat er ein halbes Jahr gebraucht, um wieder fit zu werden. Und sein Teamkollege Lennart Kemner war im vergangenen April auch auf Mallorca in einen schweren Unfall verwickelt. Damals wurde er schwer verletzt und hat lange kein Rennen mehr bestritten. Kürzlich hat er im Sportschau-Podcast darüber gesprochen.
Ich denke, die Lage war sehr ernst. Also es war mit Sicherheit nicht... Keine leichte Verletzung.
Wir wünschen jetzt auf jeden Fall gute Besserung und hoffen nur das Beste. Es gibt schon ziemlich ausgefallene Hobbys. Eins ist mit Sicherheit auch Magnetangeln.
Mhm. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen am Wochenende in Stuttgart, da gab es großen Alarm, weil eben Weltkriegsmunition im Neckar gefunden wurde von Magnetangler Markus Kronenbett.
So, das ist ja schon ziemlich, wir haben es gerade gesagt, ausgefallenes Hobby. Wie bist du dazu gekommen?
In der Corona-Zeit habe ich angefangen, mit meinen beiden Söhnen an den Fluss zu fahren und mal zu schauen, was passiert denn da, was kommt denn da raus. Und als wir gesehen haben, dass das meiste Haushaltsbatterien, Kronkorken sind und so Sachen, da haben wir gesagt, okay, ich glaube, das macht kein Mensch, räumt hier auf. Und das war dann der Antrieb zu sagen, wir machen das. Und der Nebeneffekt ist natürlich, mal eine Kanonenkugel zu finden oder eben mal ein Bajonett, das wir schon mal aus dem Wasser gezogen haben.
Oder eben so wie am Wochenende, da hast du eine Panzermine aus dem Neckar gezogen. Wie reagiert denn da die Kampfmittelbeseitigung, wenn die jetzt extra anrücken müssen? Haben die Verständnis?
Die rollen dann schon die Augen, weil die ja an sich schon genug zu tun haben und unterbesetzt sind. Und wenn dann am Samstag eigentlich keine Schicht ist, sondern nur ein Notdienst da ist und der muss extra deswegen ausrücken, sind die natürlich nicht sehr angetan. Andererseits die Polizisten, die sind auf unserer Seite und sagen, super gemacht. Also die sagen dann alles gut.
Sind da manchmal auch so wertvolle Sachen mit dabei?
Das, was wir finden, ist ja eigentlich nur Schrott. Mhm. Also theoretisch gibt es natürlich immer einen verrückten Sammler, der sagt, okay, ich möchte für einen Eisenbahnbolzen, weil der aus dem 19. Jahrhundert stammt, 5 Euro bezahlen. Das habe ich auch schon gehabt. Aber im Prinzip werden wir dadurch nicht reich. Ich bin mal froh, wenn ich mal nicht mehr rausfischen würde, weil dann wüsste ich, endlich habe ich es geschafft, den Neckar gesäubert zu haben.
Oh, ein Ehrenmann. Oh. Ja, also Magnetangler Markus Kronenwett. Und Fundstücke bringt er übrigens ins Magnetanglermuseum nach Obersten. Fällt. Also für alle, die sagen, wir wollen am Wochenende vielleicht mal was unternehmen, ist vielleicht auch mal ein Besuch wert. Ach Leute, vielleicht habt ihr die Geschichte auch mitbekommen. Da kann man nur sagen, hoffentlich nimmt dieser Parkautomat eine Karte an, sonst könnte es ein bisschen dauern beim Bezahlen bei Parkgebühren von über 200.000 Euro. Wir schauen nochmal auf diesen vielleicht teuersten Parkplatz aller Zeiten. Ist vermutlich wirklich bei so einigen in der Timeline am Abend aufgetaucht. Also am Flughafen Bär, da steht seit Monaten ein Auto auf dem Kurzzeitparkplatz und der Zähler läuft. Jens Krotikut aus dem SWR3 Morning Show Team. Nochmal ganz kurz, was kostet da die Stunde?
Ach, günstig. 23 Euro. Das sind dann pro Tag 552 Euro. Aber immerhin, hey, die ersten 10 Minuten, die waren ja kostenlos.
Wow.
Angeblich steht das Auto jetzt schon über ein Jahr da, berichtet die Berliner Zeitung. Das wären dann zusammengerechnet über 201.000 Euro.
Was eine Kohle.
Also vielleicht fällt euch jetzt gerade ein, ne? Hey, ich habe mein Auto mal da geparkt. Das ist ein Golf, ne?
Dunkelgrau. Mhm. Rechts in der Fahrertür, das sieht man auf den Fotos, das ist so vielleicht so eine Packung Gelee-Bananen. Mhm. Sieht zumindest so aus. In der Mittelablage ist so ein Kaffee-Fertig-Drink und eine zerknüllte Brötchentüte liegt im Fußraum vom Beifahrersitz. Also bei wem jetzt das klingelt im Kopf, das könnte euer Auto sein. Das Kennzeichen ist aber aus Hannover.
Mhm. Und was sagt die Polizei?
Also in Hannover verweist man auf die Behörden in Berlin und Brandenburg. Bei der zuständigen Polizeidirektion Süd in Cottbus hat man dann den Kollegen der Berliner Zeitung gesagt, ja, das ist ja wohl Sache vom Ordnungsdienst, vom Ordnungsamt der Gemeinde Schönefeld. Die wiederum sagt aber, ja, aber das ist doch kein öffentlicher Parkplatz. Was sollen wir dann machen? Fragen Sie doch den Betreiber. Und jetzt ist man hier bei uns in SWR3-Land, denn der Betreiber, der sitzt in Stuttgart. Mhm. Dort heißt es aber, man prüfe jetzt, ob man die Parkgebühren irgendwie eintreiben kann. Da will man jetzt erstmal gucken, wem der Golf gehört und ob er, Zitat, über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt.
Also du tippst, dass es ein Fluchtwagen ist.
Ja, ne? Ja, also in Berlin, ne? Du hast gesagt, BER steht da.
Ja.
Also pass auf.
Ich aber Hannover Kennzeichen.
Genau, ich klaue mir ein Auto, mache irgendwelche Fake-Nummernschilder aus Hannover dran, fahre an den BER und fliehe mit meiner Beute von hier nach, keine Ahnung, in die Karibik oder sonst wo und setze mich ab. Okay. So hätte ich es gemacht, wenn ich Ganove wäre.
Ich denke mal vielleicht noch ein bisschen an das Gute. Ich glaube, irgendjemand ist mit seinen Gelee-Bananen Richtung Flughafen gefahren, hat dann die Liebe seines Lebens irgendwo getroffen, auf irgendeiner Insel im Urlaub und die hat gesagt, weißt du was, lass dein Leben bisher hinter dir.
Keine Gelee-Bananen mehr.
Keine Gelee-Bananen und kein Golf und bleib bei mir.
Klar.
Und guck nicht zurück.
SWR 3, die Morning Show. Montag bis Freitag von 5 bis 10. SWR